Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Silvio Kaibe und in diesem Podcast geht es heute mal darum, 100.000 Euro in einer einzelnen Aktie, sollte ich das machen und eben auch die Diversifikation hinter einem Aktiendepot, darum geht es eben heute auch, wie viele Aktien soll ich halten, was macht Sinn, was macht für mich überhaupt keinen Sinn, was ist irgendwie rational und was ist eben wissenschaftlich erwiesen, aber die Community hat mich das eben gefragt, über 100.000 Euro in einer einzelnen Aktienposition, ist das gut oder ist das nicht gut? Ja, also erstmal der Gedanke, wovon man sich verabschieden sollte, ist eben zu sagen, also finde ich jedenfalls 100.000 Euro in einer Aktienposition, ja gut, dann brauche ich ja mindestens ein Depot von 2 Millionen Euro, a 100.000 Euro in jeder Aktienposition. Das macht für mich schon mal überhaupt gar keinen Sinn. Ja, weil glaubst du denn jetzt, dass jede einzelne Aktie sozusagen alle diese 20 Aktien, 100.000 Euro, sind irgendwie, das sind alles gleich gute Chancen. Ja, das heißt nach Chancen investieren. Sind das, du hast eben 20 Aktien und jede Aktie davon hat eben eine gleiche Chance. Du hast die eben die Aktien analysiert, ja, gekauft und du sagst eben, das sind 20 Aktien, die sind alle gleich gut, die haben alle die gleichen Chancen, die haben alle das gleiche Risiko in etwa, die sind alle unterbewertet, alles zur gleichen Zeit mit Aufwärtspotenzial gekauft und so weiter. Da muss ich schon mal sagen, also von diesem System sollte man sich schon mal verabschieden, unter der Voraussetzung, dass man es eben auf Rendite abgesehen hat, ja. Unter der Voraussetzung, dass man es auf Rendite abgesehen hat und unter der Voraussetzung, dass man natürlich auch am Aktienmarkt weiß, was man tut. Ja, das macht für mich hier keinen Sinn. Viel, viel mehr Sinn würde es da machen, zum Beispiel, ja, 500.000 Euro in 4 Aktien zu haben, ja, wenn man eben ein 2 Millionen Euro Depot hat. Aber wir gehen jetzt erstmal von einer sechsstelligen Summe in einer Aktie aus. Und da muss ich sagen, ich kenne so einen, der das so macht. Ja, ich kenne so einen Investor, der das so macht. Und zwar hat der einen sechsstelligen Betrag, also über 100.000 Euro in einer einzelnen Aktienposition. Und der hat auch keine weiteren Aktien. Ja, also er hat eine einzige Aktie im Depot. Und diese Aktie sozusagen, die wirft Dividende ab. Und diese Dividende investiert er immer wieder, wenn die Dividende kommt, in dieses eine Unternehmen. Und der ist damit zufrieden, der ist damit glücklich. Das funktioniert für den. Und welche Aktie hat der denn? Ja, er hat die Realty Income Aktie. Also er hat eben mehr als 6 Stellen im Depot, ja, also über 100.000 Euro in Realty Income. Und Realty Income ist ja eine Firma, ja, ist eben in Real Estate Investment Trust. Diese Firma muss eben gesetzlich gesehen, um einen Steuervorteil zu haben, über 90% der Gewinne ausschütten. Und Realty Income hat sich eben auch auf die Fahnen geschrieben, the monthly dividend income. Ja, das heißt eben, dass die eben monatlich die Dividende auszahlen. Bei Realty Income gibt es jetzt 4-5% Dividendenrendite. Das heißt, wenn du nur mal 100.000 Euro da eben einzahlen würdest oder kaufen würdest, diese Aktie, dann hättest du eben eine monatliche Dividende von 400-500 Euro. Und was dieserjenige macht, den ich da kenne, der diese Realty Income Aktie hat, der investiert halt monatlich, wenn die Dividende kommt, immer wieder diese 400-500 Euro oder seine Dividende eben immer wieder in Realty Income hinein. Also sofort, wenn das kommt, ja. Und ja, bei Realty Income steigt eben der Aktienkurs, es steigt aber eben auch die Anzahl der ausstehenden Aktien, weil irgendwie muss ja diese Firma neues Geld generieren, um Aktien, um weitere Immobilien zu kaufen. Also das ist ein Immobilien-Trust, ja, ein Immobilien-REIT, eine Immobilienfirma sozusagen, hat eben vor allen Dingen Einzelhändler in den USA, geht jetzt aber auch nach Großbritannien und so weiter. Er schließt eben neue Märkte. Das ist natürlich auch irgendwo ein Risiko für Realty Income und für alle Aktionäre. Ja, aber über 100.000 Euro in einer Aktie, das geht. Und derjenige, der fühlt überhaupt gar kein Risiko. Ja, also für ihn ist das kein Risiko irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Immobilien Realty Income hat. Realty Income hat bestimmt über 3.000 Immobilien, sage ich jetzt mal. Und für ihn ist es ja kein Risiko, in über 3.000 Immobilien beteiligt zu sein oder eine Firma zu kaufen, die über 3000 Immobilien hat, auf der ganzen Welt verteilt, und da eben das gerade mal mit 100.000 Euro zu kaufen oder ja mit einem sechsstelligen Betrag. Ja. Also das ist hier, das macht überhaupt keinen Sinn, da irgendein Risikogefühl zu haben. Und wenn er, dieser Anleger, wenn der Aktionär sich eben sagt, also das wäre jetzt mal meine Sichtweise, wenn dieser Aktionär eben sagt, okay, das ist meine Chance oder ich sehe in Realty Income die beste Chance und ich sehe eben in Realty Income, das ist genau so mein Ding, genauso will ich investieren und ich mag das mit den monatlichen Dividendenausschüttungen, die natürlich eben auch immer wieder versteuert werden müssen, ja, muss man eben auch noch dazu sagen, dann würde ich sagen, ist das doch eine super Sache und er kann damit schlafen und er macht halt immer wieder das Gleiche und was ich eben auch besonders gut finde, er macht nur eine Sache, ja, also er macht immer wieder dasselbe. Also das ist seine komplette Aktienstrategie, besteht einfach daraus, eben die Aktie Realty Income immer weiter zu füttern. Ja, so gesehen, ich finde das nicht schlecht. Also die Aktienstrategie, wenn der das so will, ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, was macht derjenige, wenn es Realty Income gar nicht gäbe, aber da gibt es ja eben andere Immobilienunternehmen, die eben auch Dividenden ausschütten und so weiter, die sicherlich dann eben genauso gut gestellt werden. Ja, und es stellt sich halt die Frage nach konzentrierten Portfolios und diversifizierten Portfolios. Wobei das eine auch das andere irgendwie nicht ausschließt, weil wenn du ja in Realty Income investiert bist, dann bist du eben, wie gesagt, in über 1000 Immobilien investiert, die auf der ganzen Welt sind, die eben auch unterschiedliche Mieter wieder haben, wo dann eben Mieter reinkommt, ja, und dem einen Mieter geht es eben mal schlechter als dem anderen oder dem einen Mieter geht es besser als dem anderen, ja. Aber insgesamt wird das in diesen Immobilien ja auch wieder ganz viele, werden eben wieder ganz viele verschiedene Produkte verkauft, ja. Der eine verkauft dann bei der gemieteten Immobilie Fleisch, der dritte Elektronik und so weiter und so fort, ja. Also das ist alles sehr, sehr diversifiziert in sich bei Realty Income. Einfach mal, wenn man mal diese Aktie nehmen würde. Aber genauso ist das natürlich eben bei anderen Aktien auch. Ja, bei Amazon kannst du ja eben auch wieder alles kaufen. Ja, das wäre natürlich auch wieder Einzelhandel, aber auch wenn du ein Chemieunternehmen nimmst. Ja, ein Chemieunternehmen macht niemals nur eine Chemikalie, weil da eben oft auch einfach so Chemikalien abfallen bei der Produktion als Abfallprodukt sozusagen, dass man dann auch wieder als andere Chemikalie wieder weiterverkaufen kann. Ja, da kann man sozusagen den Abfall wieder weiterverkaufen. Und damit ist man dann eben auch schon wieder diversifiziert. Ja, und auch so ein Autohersteller macht meistens nicht nur Kleinwagen, macht auch Luxuswagen, ja, macht auch SUVs, macht auch Vans und so weiter, hat eben unterschiedliche Ausstattungen pro Auto. Ja, da gibt es eben nicht nur Autos mit wenig Ausstattung, sondern gibt es eben auch Autos mit viel Ausstattung. Und so ist eben eigentlich jede Firma auch in sich nochmal diversifiziert und finde ich eben nicht schlecht. Aber nochmal zurück zum Thema konzentrierte Portfolios und diversifizierte Portfolios. Ich war schon immer ein Fan von konzentrierten Portfolios. Das heißt, konzentrierte Portfolios sind eher Portfolios mit weniger Aktien. Und dann hat mich aber dieses Risiko so ein bisschen angesteckt. Ja? Dieses Risiko, diese Risikogedanken von anderen Investoren hat mich so ein bisschen angesteckt. Da bin ich meiner Linie nicht treu geblieben und da habe ich eben auch gesagt, okay, ich mache eben so mehr oder weniger ein diversifiziertes Portfolio und habe mir gesagt, okay, machst du so 15 Aktien, 20 Aktien. Jetzt zum Schluss habe ich dann gesagt, so 20 bis 40 Aktien. Ja, also das ist eben auch so eine Sache von Diversifikation. Wie viele Aktien sind denn nun ein diversifiziertes Portfolio? Ja, also gibt es alles Mögliche. Ja, aber im Endeffekt, ich bin jetzt wieder zurück auf 10 Aktien. Ja, also ich habe jetzt keine 10 Aktien in meinem Portfolio. Ich habe jetzt in meinem Portfolio vielleicht 6 Aktien. Ja, wobei ich eben da noch viele Aktien drin habe, die eben eine schlechtere, also die auf Grundlage einer Spekulation sind und so weiter, die werde ich verkaufen. Also effizient habe ich eigentlich, oder in Wirklichkeit habe ich gerade mal 2 Aktien im Depot. Ja, der Rest ist mehr oder weniger so Spielerei gewesen. In Wirklichkeit habe ich eben 2 Aktien in meinem Depot. Ja, und mit dem bin ich völlig zufrieden. Davon ist sogar eine Aktie noch in eine Waffenaktie, also auch eine problematische Aktie in Sachen Politik oder Staatsabhängigkeit oder Abhängigkeit von Gesetzen. Ja, das andere unter, also das ist die Smith & Wesson Brands Aktie, die ich habe. Das ist auch noch eine sehr, sehr kleine Firma. Da könnte man eben auch noch sagen, okay, das ist ja mit wenig Marktkapitalisierung und so weiter. Und natürlich kann die Firma baden gehen, aber das macht mir nichts aus, ja. Macht mir einfach nichts aus. Die andere Firma ist eben ein Chemieunternehmen, das ist Leondale Basel Industries. Sind eben hier in Europa ansässig. Da könnte man auch wieder sagen, okay, Chemie, das ist ja auch. Die machen eben auch viel mit Öl und Plastik. Ja, das ist eben auch so eine Sache von Umweltschutz, wo man sagen könnte, ja, das ist ja irgendwie aussterbend und das ist keine Zukunft und so weiter. Aber finde ich ganz im Gegenteil. Also Chemieunternehmen haben eine sehr, sehr hohe Wertschöpfungskette, also oder sind in der Wertschöpfungskette sehr, sehr hoch. Es gibt sehr viele Chemieunternehmen, die haben Staatspleiten überlebt. Ja, also da hat eine Firma innerhalb eines Systems eher überlebt als der Staat selber. Das ist also schon sehr, sehr krass, finde ich. Ja, und wie fest, wie sicher willst du es dann noch, wenn du das dann auch noch unterbewertet kaufst, dann macht der Markt vielleicht 8% Rendite. Das heißt, diese Firma wird eben auch 8% machen, weil Chemieunternehmen laufen langfristig mit der Wirtschaft mit. Plus, du hast nochmal unterbewertet gekauft, dann machst du vielleicht 8 bis 18% Rendite pro Jahr. Ja. Du musst das Ding nur noch halten. Ist aber alles keine Anlageempfehlung, keine Kaufberatung, was ich hier mache. Muss man eben nochmal dazu sagen. Ja, und diversifizierte, konzentrierte Portfolios. Ja, ich bin jetzt eben bei 10 Aktien. Ich habe es eben am liebsten maximal 10 Aktien in meinem Portfolio und ich habe am liebsten 3 Top-Aktien. Ja, das heißt, 3 Top-Aktien, das nenne ich mal 3 Aktien, die aktuell für mich kaufenswert sind. Also das hätte ich am liebsten immer, die habe ich aber nicht immer. Die habe ich nicht mal jetzt, ja. Jetzt haben wir gerade Mitte 2022, ja, Juni 2022 und wir sind jetzt im Bärenmarkt, aber selbst jetzt habe ich noch keine 3 Top-Aktien, wo ich halt immer investieren würde. Ja. Das sind eben auch nur die 2 Aktien, die ich jetzt eben genannt habe. Ja, diese 2 Aktien würde ich eben jetzt auch weiter besparen. Das ist eben die Leondale Basel Industries. Und eben die Smith & Wesson Brands. Wissenschaftlich gesehen ist es definitiv so, dass eben konzentrierte Portfolios besser abschneiden als diversifizierte Portfolios. Ja? Das heißt, Portfolios mit weniger Aktien im Depot schneiden deutlich besser ab. Und das macht auch irgendwo Sinn, denn je mehr Aktien du kaufst, umso schlechter werden deine Chancen, ja. Also du kaufst natürlich, wenn du konzentrierte Aktienportfolios hast, eher die Aktien, wo du eben die höchste Chance drin siehst, in Verbindung natürlich mit dem niedrigsten Risiko. Denn es zählt immer noch Regel Nummer 1, verliere kein Geld, Regel Nummer 2, denk an Regel Nummer 1, ja. Also konzentrierte Portfolios schneiden besser ab als diversifizierte Portfolios. Macht eben Sinn aufgrund der Chancen, das habe ich eben schon mal gesagt. Und es macht eben auch Sinn, ja, wenn du eine Aktie nach der anderen kaufst, dann bist du ja auch immer mehr im Markt investiert. Ja, also du bist ja natürlich bei 100 Aktien viel, viel stärker im Markt investiert. Da bist du ja fast schon wie so ein ETF investiert, als wenn du eben nur 3 oder 4, 5, 6 Aktien hast. Ja. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, ich kenne auch wieder Anleger, ja, die haben über 50 Aktien in ihrem Depot und machen jedes Jahr eine Rendite von mehr als 20%. Ja, das gibt es eben auch, weil die sich dann einfach ab einem gewissen Zeitpunkt sagen, okay, ich kaufe die Aktien alle unterbewertet, ich lasse die liegen und ich kaufe dann eine Aktie nach der anderen, immer 1% Portfoliogewichtung, also 1% Positionsgröße in meinem Depot und ich sage mir dann einfach, die Aktien, die kümmern sich um sich selber. Ja, die Firmen kümmern sich um sich selber. Ich verfolge keine Quartalsberichte, ich verfolge dies nicht, das nicht, jenes nicht, sondern ich halte halt einfach immer Ausschau nach immer neuen unterbewerteten Aktien, die ich dann ja für alle Ewigkeiten im besten Falle halte. Ja, die nehmen natürlich auch nochmal Anpassungen vor und so weiter, ja, vor allen Dingen in Krisenzeiten. Aber ja, das gibt es eben auch. Nichtsdestotrotz bin ich eben Fan von konzentrierten Portfolios. Ich möchte auch eben Bescheid wissen, was läuft in dieser Firma ab, ja. Ich möchte eben Quartalsberichte, Jahresberichte und so weiter überprüfen, ja. Ich möchte eben da gucken, die Nachrichten, was passiert dort. Weil das ist irgendwie eine Arbeit, die ich mir mache, die mir einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Und ich kann mir die Arbeit machen, ja, weil ich eben, ja, mehr oder weniger die Zeit dazu habe, eigentlich nicht. Ich bin ja auch selbstständig, ja. Eigentlich habe ich die Zeit nicht dazu, aber ich bin ja selbstständig im Bereich Aktien, ja. Ich erstelle eben kostenlosen und kostenpflichtigen Content rund um Aktien. Und bei mir geht es eigentlich 24/7 rund um Aktien. Selbst wenn ich in der Nacht mal auf Toilette muss, ja, dann denke ich eben an irgendeine Aktienposition. Ja, und ich mache mir die Arbeit, ich mache mir aber die Arbeit eben auch gerne. Und das ist der einzige Nachteil, den es eben so gibt, wenn du eben konzentriert unterwegs sein möchtest. Ja, das kostet alles sehr, sehr viel Zeit. Überhaupt die Einzelanlage in Aktien kostet sehr, sehr viel Zeit. Also wenn du keine Zeit hast, ja, dann würde ich dir eben empfehlen, ja, kauf ein ETF, ja, oder kauf eben sehr, sehr viele Aktien, kauf dann doch 40 bis 50 Aktien, ja. Aber ich habe eben sehr, sehr viel Zeit, das zum Ersten und zum Zweiten, ich bin sehr, sehr renditegetrieben. Ja, also das heißt, ich möchte die bestmögliche Performance für mich herausholen. Ja, und ich bin jetzt auch noch dabei, ein Zertifikat aufzulegen, das kann man nachher überall an vielen deutschen Banken kaufen und dann könntest du dort investieren, ja, wo ich eben rein investiere. Das heißt, du könntest halt einfach von meinen Investmententscheidungen profitieren, aber du kannst natürlich auch was verlieren, ja. Also wenn du da nochmal Fragen hast oder wenn du dich da nochmal umschauen möchtest, ja, das ist ein Wikifolio, was ich auflege, das ist dann ein Zertifikat und da kann dann jeder Marktteilnehmer sozusagen dort rein investieren. Und macht eben genau dieselbe Performance wie ich. Und ich bin eben renditegetrieben. Ich würde dann eben die ganze Zeit, das Zeitliche für dich abnehmen, ja. Aber natürlich ist ein Zertifikat, hat nochmal andere Risiken als eine wirkliche Aktie oder als eine ETF. Das muss ich eben auch sagen. Hier auch wieder keine Anlageempfehlung, keine Kaufberatung. Das wollte ich aber nur mal sagen, ja. Also da kann jeder aus meiner Community eben in mein Zertifikat investieren. Das ist aber noch nicht veröffentlicht und so weiter. Ja, also dann mich bitte nochmal anschreiben, falls du das möchtest, falls du da rein investieren möchtest. Aber das ganze Zertifikat ist sozusagen im Prozess der Veröffentlichung. Ja, also genau diese zwei Dinge oder diese drei Dinge muss ich eben hier beachten, dass ich eben selbst renditegetrieben bin. Dass ich eben die Zeit habe und eben auch das Wissen habe, konzentrierte Portfolios zu fahren. Aber natürlich kann mich auch ein bisschen Angst und Panik und Risiko überfallen. Ja, es gibt eben Leute, die, da wächst eben dann das Depot und dann ab einem gewissen Punkt sagen die, nee, 40.000 Euro in einer Aktie ist mir schon viel zu viel, möchte ich gar nicht haben. Da muss ich eben sagen, okay, ja. Obwohl dann vielleicht 40.000 Euro in einer Aktie von 10 Millionen Vermögen, die sie haben, gar nichts ausmacht, ja. Aber man muss dann eben sagen, man muss es dann eben akzeptieren, dann müssen die eben mehr Geld oder mehr Aktien kaufen, ja. Genau. Also bei mir ist, wie gesagt, ich bin renditegetrieben, ich habe die Zeit, ich habe das Wissen, ich kümmere mich 24/7 rund um die Anlage in Aktien. Ja, ich kümmere mich auch um andere Portfolios. Ich baue zum Teil mehrere Portfolios gleichzeitig auf. Ja, auch mit unterschiedlichem Fokus. Und du solltest eben gucken, wo dein Fokus liegt. Es gibt eben auch Aktionäre zum Beispiel, die wollen eben eine Dividendenstrategie. Bei einer Dividendenstrategie kann es eben schon wieder sein, dass es da Sinn macht, mehrere Firmen zu kaufen. Ja, einfach, weil du immer damit rechnen musst, dass einzelne Positionen, dass ja einzelne Firmen ihre Dividende ja, kürzen oder streichen, dann macht es natürlich Sinn, möglichst viele Firmen zu haben oder sagen wir mal 40 Aktien zu haben. Ja, in der Hoffnung, dass nicht alle Dividendenunternehmen oder Dividendenaktien gleichzeitig ihre Dividende streichen oder kürzen. Das wäre natürlich eben so eine Sache. Ja, ich bin jetzt Value-Investor, da ist Dividende oft dabei, das ist ein Vorteil finde ich, ja. Ich bekomme eben im Durchschnitt in meinem Depot 3 bis 4% Dividendenrendite, aber ich achte eher darauf, dass ich eben Value kaufe, ja, dass ich unterbewertet kaufe und dass ich einen Wettbewerbsvorteil habe. Ja, das ist eben die Sache. Also so habe ich eben auch irgendwo beides, Dividendenstrategie und Value-Strategie, brechen sich hier ein bisschen ab, wo ich persönlich eben auch sagen, oder die sind ziemlich ähnlich oder können ziemlich ähnlich sein, wo ich eben auch sage, unbedingte Vorsicht ist bei allen Aktionären, die sozusagen überbewertete Hype-Titel, Hotstocks kaufen, ja, Growth-Titel, wo zum Beispiel irgendwie die Firma ein KGV von 40 hat und ein Wachstum von 30, da denkt man, jawohl, das kann man machen, da passt das KGV zum Wachstum, aber da Vorsicht, da würde ich eben ganz, 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 ganz viele Aktien kaufen oder eigentlich würde ich selbst empfehlen, kauf die nicht, sondern lern die Value-Aktien-Strategie, kauf unterbewertete Aktien, das ist viel, viel sicherer, denn von diesen Growth-Stocks, bei diesen Hot-Stocks ist es immer so und das wirklich immer, immer, immer irgendwann, also eine Firma hat ein hohes Wachstum und weil die eben ein hohes Wachstum hat, hat die auch ein hohes KGV, weil alle davon ausgehen, dass dieses Wachstum Ewigkeiten so anhält. Aber, Überraschung, dieses Wachstum wird nicht Ewigkeiten anhalten. Ja, und deswegen, irgendwann kommt eben die Firma mit der Nachricht, ach, das Wachstum hat sich verschlechtert und so weiter und der Ausblick ist auch nicht gut und dann stürzt der Aktienkurs ins Bodenlose, dann stürzt eben auch das KGV ins Bodenlose, ja, also alles fällt und alle Anleger, die letzten 3, 4, 5 Jahre, vielleicht sogar 2, also 3 bis 5, 6, 7 Jahre dabei gewesen sind, sind eben im Minus. Das sehen wir eben jetzt bei PayPal, das sehen wir eben bei Meta-Plattforms, bei ganz, ganz vielen Aktien, bei Netflix, ja. Da ändert sich dann ganz, ganz schnell das Sentiment oder das Narrativ, ja. Die Geschichte, da wurde jetzt Netflix gesagt, ja, Netflix ist ja cool und so viele Abos und ja, diese tollen Filme, dieser tolle Content und diesen Content kannst du noch wiederverwerten und dies und das und jenes, ja, wurde immer gesagt und da wurde irgendwie, ja, Netflix ist disruptives Geschäftsmodell und der Burggraben und was weiß ich nicht alles und jetzt sagen sie, jetzt wo der Kurs gefallen ist, wo die Wachstumsaussichten schlecht aussehen und so weiter, sagen sie, ja, viel zu viel Konkurrenz und Preisdruck und, ja, also man legt sich da immer so ein bisschen die Geschichte zurecht, die man gerade haben will bei diesen ganzen Growth Stocks. Ja, das ist auch, bei Google sieht man das auch schon, ja, da verlangsamt sich das Wachstum jetzt auch schon. Bei Amazon hat natürlich sehr, sehr viele Investitionen, wo ich dann eben sage, man weiß gar nicht, was bei diesen ganzen Investitionen rauskommt, ja, denn im Unternehmertum, wer schon mal eine Firma aufgebaut hat, weiß, du investierst immer, du weißt aber nie, wie viel Kohle kommt dabei raus am Ende, ja, das ist in einer ganz, ganz kleinen Firma so, wenn du jetzt, was weiß ich, Bäcker oder Maler werden willst, ja, aber das ist eben auch in einer großen Firma so. Und deswegen, Growth Stocks oder Aktien mit einem zu hohen KGV würde ich auf keinen Fall kaufen. Peter Lynch hat hier eben auch mal gesagt, eine Firma ist Durchschnitt oder die meisten Firmen sind mit einem KGV von 15 fair bewertet. Und genauso handle ich, genauso agiere ich, genauso denke ich eben auch. Ich denke eben, Peter Lynch hat damit recht und das zählt auch heute noch. Und ich lasse mir gar keine Aktien in meinem, wenn ich eine Aktie suche oder so, ich lasse mir gar keine Aktien mehr anzeigen, die ein KGV von über 15 haben, weil das bringt mir einfach nichts. Ja, also da weiß ich, das ist immer schlecht irgendwie. Ja, da steht das alles nicht im Verhältnis. Da steht das Wachstum nicht im Verhältnis. Dann hast du eben Free Cashflow zu Market Cap, was nicht stimmt. Und. Ja, auch KGV zu ROIC, KGV zu Return on Invested Capital, was eben so mein Favorit ist, ja. In der Aktienbewertung. Auch das stimmt nicht. Das heißt, ich möchte immer das KGV relativ klein haben, am besten unter 10 und das ROIC relativ groß haben, also der Return on Invested Capital. Ja. Da gibt es eben auch so eine Formel im Internet, die Magic Formula, würde ich jetzt aber auch keinen empfehlen, ja, weil da musst du immer wieder Aktien verkaufen und so weiter. Ja, und das diese ganzen Verhältnisse, das haut da alles nicht hin, ja, und auch wenn man jetzt so sagt, jetzt sieht man das ja auch so, ja, das ist ja jetzt alles günstig, der Aktienmarkt, nein, der Aktienmarkt ist jetzt nicht günstig, jetzt gerade hat eben ein S&P 500 Quality ETF ein KGV von 20, das ist nicht günstig, ja, und auch normaler S&P 500, der hat jetzt irgendwie ein KGV von 15, wo man sagen könnte, ist vielleicht fair, ist vielleicht günstig, aber wenn du dir mal anguckst, was da drin ist, das ist nicht fair. Ja, weil da ist eben ein Haufen Schrott drin. Aktien, die haben eben keine Gewinne, keine Umsätze, die haben keine Produkte, die haben ganz niedrige Margen, wenn sie denn überhaupt Margen haben. Ja, oder Aktien, die haben haufenweise Gerichtsverfahren, also Firmen, die haben haufenweise Gerichtsverfahren an der Backe. Ja, oder Firmen, die haben eben nur eine große Pipeline, ja, wie Medizinunternehmen, die haben eben vielleicht ein Produkt oder mehrere Produkte mit, wo die Patente dann bald ablaufen, aber eine riesen Pipeline, wo du dann auch wieder nicht weißt, wird da was draus, ja, erschaffen die wirklich das nächste neue Krebsmedikament, weiß man alles nicht, ist alles ungewiss und genau sowas, das brauchst du alles nicht. Also warum soll ich das kaufen, ja? Also ich bin auch immer mal in Versuchung, mir ein ETF zu kaufen, aber ich sag mir eben, mir tut das einfach so weh, diesen Schrott mitzukaufen, ja? Diese Firmen mitzukaufen, die eben keine Gewinne machen, die hochriskant sind, ja? Auch Technologiefirmen sind hochriskant, ja? Auch Semiconductor-Firmen haben natürlich Chancen und Risiken, aber für mich, viele haben in den letzten 10 Jahren, ja, Technik, da musst du dabei sein und Technologie, ja, aber die wissen halt einfach nicht irgendwie, die wissen halt nicht um diese Technologiefirmen, die wissen halt gar nicht, was das bedeutet, die haben sich nie mit dem Geschäftsmodell auseinandergesetzt, ja, und erklär mir mal, warum Intel besser ist als, oder AMD besser ist als Intel, ja, viele haben jetzt zum Beispiel Intel abgeschrieben, ja, sagen Intel scheiße und ja, Nvidia musst du kaufen und AMD, dabei muss man sagen, zum Beispiel, das ist halt auch so wieder, das ist das Narrativ von den Medien, das ist die Geschichte von den Medien, Intel, ja, wächst ja nicht mehr und hast du nicht gesehen, so, wobei man eben bei Technikaktien sagen muss, keine große Firma auf der Welt, die irgendwas mit Technik macht oder irgendwas mit Chips macht, kommt an Intel vorbei und niemand hat die Intel-Aktie auf dem Schirm. Ja, jeder sagt, nee, kaufe ich nicht und AMD ist ja viel besser und ja, das ist aber nur kurzfristig oder kurzfristig, damit meine ich jetzt mal in den letzten 10 Jahren, ja, das sollte man eben nicht, ja, denken, dass das immer so weitergeht. Und das sieht man eben schon, man kann das eben ganz, ganz schwer einschätzen bei solchen Unternehmen, bei Technikfirmen, ja, Technologiefirmen, welche ist da besser, welche ist da schlechter. Auch ich habe jetzt wieder eine HP-Aktie verkauft, weil ich mir einfach sage, ja, werden die Drucker überhaupt noch gebraucht in den nächsten 20 Jahren oder machen wir dann eben alles nur noch mit einem papierlosen Büro, auch Computerhersteller, warum sollte HP jetzt besser sein als irgendwie Dell, ja, das kann ich einfach nicht sagen und deswegen habe ich die Aktie dann doch wieder verkauft, obwohl die Aktie eben günstig ist, aber die Firma ist eben schlecht einzuschätzen und die Firma ist für mich auch kein Long-Term-Compounder, darauf achte ich, ja. Was meine ich mit Long-Term-Compounder? Long-Term-Compounder sind für mich Aktien, die stetig, also stets und ständig, muss man sagen, ihren EPS vergrößern, also den Gewinn je Aktie ständig vergrößern. Natürlich gibt es da auch mal ein Jahr, wo es weniger Gewinn wird und so weiter, ja. Aber das möchte ich eben Long-Term-Compounder kaufen. Aktien, die ständig oder in der Regel immer ihren EPS steigern, ihren Gewinn pro Aktie steigern. Auch da wieder mal zwei Firmen genannt, das wäre Best Buy, ja, das ist eben ein Elektronikhändler aus den USA, das ist sowas wie, hier wäre das so ein Mediamarkt, das kann man natürlich machen, das kann man natürlich eben, kaufen, aber natürlich wieder keine Anlageempfehlung, keine Kaufberatung und eben Leondale Basel Industries, die ich da habe, im Depot habe. Auch diese Firma wäre eben, wo ich sage, so ein Long-Term-Compounder, ja, und das habe ich mir ein bisschen abgeleitet von Munish Paprai. Munish Paprai ist eben ein Super-Investor, ja, und der hat eben gesagt, im Compounder kaufen, ja, Leute, Aktienunternehmen, Aktiengesellschaften kaufen, die eben aufzinsen, die immer mehr und mehr Wert schaffen, ja, aber ich sage eben, nicht nur Compounder kaufen, die eben das EPS steigern, sondern Firmen kaufen, die langfristig ihr EPS steigern, ja. Die über die letzten 10 Jahre, sag ich mal, immer weiter ihr EPS gesteigert haben. Ja, also, Fazit. Ich bin eben erstmal Ja, mehr für konzentrierte Portfolios, maximal 10 Aktien. Und ich hätte halt gerne immer drei Aktien zur Auswahl, in die ich investieren kann. Das funktioniert natürlich nicht immer, aber ja, es wird schon. Also man findet Aktien zum Investieren und wenn ich eben keine Top 3 Aktien habe, dann kaufe ich eben eine Aktie. Ja. Dann geht es hier weiter. Was man eben auch noch bedenken muss bei der ganzen Diversifikationssache. Was ich eben auch noch da sagen möchte, ist, also ich habe hier noch einiges heute zu sagen im Podcast, ja. Man sollte ja auch nur Geld in Aktienmärkte investieren, das man nicht braucht, ja. Und da stellt sich mir eben auch wieder die Frage, warum möchtest du unbedingt diese 40.000 Euro oder 100.000 Euro, 200.000 Euro nicht in eine Aktie investieren? Ja, ganz einfach, weil du Angst hast, das Geld zu verlieren. Und warum hast du Angst, das Geld zu verlieren? Weil du eben nicht weißt, ob du das Geld jemals brauchst. Ob du das Geld nochmal wieder brauchst in deinem Leben. Ja, aber ich sage, und das ist ja auch das, was man lernt und das, was man lernen sollte, niemals Geld in den Aktienmarkt investieren, was du brauchst. Ja, auch was du langfristig nicht brauchst. Also ich habe das Geld in einen Aktienmarkt abgeschrieben, tatsächlich. Ja, also ich habe nicht geplant, das irgendwann rauszuholen. Natürlich wäre es schön, wenn ich davon irgendwann mal leben könnte und wenn das irgendwann mal ein riesiger Betrag wäre. Aber ich sage mir tatsächlich so, ja, es ist egal, ob es verloren geht. Ja, es ist einfach egal, weil ich halt mit meinem Wissen, mit meiner Produktivität, mit den Systemen, die ich aufbaue und so weiter, in der echten Welt, jetzt mal nicht im Aktienmarkt, ja, werde ich immer Geld verdienen. Ja, weil ich halt einfach immer das mache, was mir Spaß macht und das mache ich eben zu Geld. Ja, und meistens, klar, habe ich heute jetzt auch wieder gehört, man soll nicht nur das machen, was ihnen Spaß macht, sondern auch noch das, was Bedarf hat. Ja, aber ich sag mal so, erschaffe ein Angebot und die Nachfrage, die kommt von ganz alleine. Ja, es ist halt auch so erwiesen, der Deutsche gibt im Durchschnitt 20 bis 50 Euro in der Woche aus für irgendwelchen Müll, den er nicht braucht. Ja, also heute sag ich, du kannst jedes Unternehmen gründen. Jedes Unternehmen kannst du gründen und du wirst immer Kunden haben. Ja, deswegen, also Fazit nochmal, also ich habe hier nur Geld im Aktienmarkt gepumpt, was ich absolut nicht brauche. Ja, ich habe einen Notgroschen, das ist gut. Dann spare ich auf einzelne Dinge, also zum Beispiel mal auf einen Urlaub oder so, da würde ich eben drauf hinsparen. Oder wenn ich wüsste, ich müsste jetzt ein Auto kaufen, würde ich darauf hinsparen. Und der Rest ist eigentlich alles im Aktienmarkt. Und ob das da weniger wird oder, also wenn es crashen sollte, wenn das mal null Wert haben sollte, ne, dann ist es so. Ja, das ist mir auch egal. Ich werde jedenfalls überleben können. Ich bin sozusagen. Kann man jetzt schon sagen, für meine Begriffe bin ich finanziell frei. Ja, weil ich halt nicht oder weil ich immer das machen kann, was ich will. Ja. Und das ist sogar ohne großes Aktiendepot so, ja. Finanzielle Freiheit sehen ja auch manche so, das habe ich dann mit 7 Millionen Euro erreicht oder mit 3, 4 Millionen Euro erreicht. Das ist doch Quatsch. Das haben wir doch irgendwo alle jetzt schon erreicht. Du kannst doch alles auf der Welt machen, was du willst. Ja, also bist du eigentlich auch finanziell frei. Ne? Du kannst ja auch auswandern und arbeitest dann in einem anderen Land, ja. Arbeitest dann remote, arbeitest dann eben als digitaler Nomade oder sonst was, ja. Deutschland, ja, hat eine Absicherung mit Hartz IV, mit Rente, mit Wohngeld, mit Sozialgeld, was ich natürlich auch ja nicht bedingungslos gut finde, ja. Aber so gesehen haben wir alle eine finanzielle Freiheit, ja, in unserem reichen Staat. So muss man das eben mal sehen. Und ja, nur Geld in Aktien investieren. Ich fand das eben ganz gut, was da Tim, also nur Geld in Aktien investieren, was man nicht wieder braucht und nie wieder braucht. Und ich fand das ganz gut, was Tim Schäfer eben gesagt hat. Tim Schäfer ist ja der, der Buy and Hold extrem macht. Das heißt, der kauft eine Aktie für 1, 2, 3, 4, 5.000 Euro. Den kennt man ja, Tim Schäfer, ja. Und verkauft nie wieder. Er verkauft nie wieder und er hat jetzt ein Depot. Jetzt wird es ein bisschen weniger wert sein wegen dem Bärenmarkt. Aber ich schätze mal jetzt noch von vielleicht ja zwischen 2 und 2,5 Millionen Euro und er hat jetzt eben auf der Invest, auf der Messe Invest bei der Stuttgarter Börse, bei dem Stand der Stuttgarter Börse hat er eben gesagt, er wird das Geld nie brauchen, ja, irgendwann mal wird er zwar nicht mehr arbeiten können vielleicht auch, ja, aber er wird das Geld einfach nie brauchen und er wird irgendwann mal dieses Aktiendepot verschenken, ja. Oder das, was es dann eben noch wert ist, und das wird ja dann noch einige Millionen sein, was er dann eben spendet, verschenkt, ja. Weil er es halt einfach wirklich nicht braucht und weil er eben diesen Ratschlag befolgt hat, investiere kein Geld, was du nicht verlieren kannst, ja. Und auch so, das ist halt wieder so eine Sache. Er hat so viele Werte geschaffen in seinem Leben, er kann immer Geld verdienen, einfach nur mit seinem Namen, ja. Er braucht das Aktiendepot nicht. Deswegen schaffe Werte in der Welt, ja, klar, spare das, investiere das auch, ja. Aber die Leute werden dich dann einfach so bezahlen, alleine schon wegen deinem Namen oder wegen deiner Tätigkeit oder wegen deiner Fähigkeit, was du machst, ja, oder wegen deinen Ideen oder wegen deiner Denkweise. Ist also richtig mega, ja. Also so eine Person ist eben Tim Schäfer. Ja, Tim Schäfer braucht sein Aktiendepot nicht. Und selbst bei Tim Schäfer, der ist ja jetzt, wie alt ist der? Also auf jeden Fall noch keine 60. Ja, und ich kenne auch so viele und immer mehr Leute jetzt, die haben erst mal mit 60 angefangen. Ja, Beate Sander zum Beispiel, die hat mit 60 Jahren und 30.000 Euro angefangen, im Aktienmarkt zu investieren und ist dann mit 80 als Millionärin, als Multimillionärin, glaube ich, sogar gestorben. Ja, also die hat es innerhalb von 20 Jahren geschafft, aus 30.000 Euro 1 Million Euro zu machen oder mehrere Millionen Euro zu machen. Deswegen sage ich auch, fangt immer an, auch zu jedem Zeitpunkt und nicht auf die Bremse treten. Nein, warum solltest du im Alter auf die Bremse treten mit Aktien? Das funktioniert nicht. Also das ist, Aktien hat nichts mit auf die Bremse treten zu tun oder ich investiere mal nicht oder ich mache mal einen Entnahmeplan oder das halte ich für völlig falsch, weil guck mal, wenn du heute 90 wirst und es werden heute schon so viele 90, ja, also meine Oma ist jetzt auch 90, die ist 1939 geboren. Also die ist noch keine 90 Jahre, aber nah dran. Die ist 1939 geboren. Das ist eben meine Oma. Ja, die wurde jetzt eben so alt und wir wahrscheinlich eben auch alle, weil sich eben die Hygiene verbessert, weil eben die Medizin sich verbessert, weil die Lebensmittel besser werden und so weiter. Und weil man natürlich auch mehr weiß über unsere Biologie und mehr forscht und so weiter. Und wenn du heute 90 Jahre alt wirst, ja, und du bist jetzt angenommen 60, dann ist das nochmal genauso viel Zeit wie von deinem 30. auf dein 60. Lebensjahr, ja. Also unendlich viel Zeit. Und biologisch können wir 150 werden zur Zeit, ja. Also warum soll ich da auf die Bremse treten? Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, und dann nochmal zu diesem ganzen Thema Diversifikation und so weiter. Diversifikation. Was ich da eben sehe, ist ganz viele Leute, die haben 100.000 Euro Depot. Die haben eben, die, was ich, 10, 20, 30, 40 Aktien und die wollen das so gut wie es geht absichern und die wollen eben, dass da wenig Risiko drin ist und so weiter, ja. Was die sehen, das sind diese 100.000 Euro und was die sehen, oh mein Gott, ich könnte ja 50.000 durch einen Crash verlieren oder wenn ich irgendwie falsch investiere, könnte mein Depot um 50% crashen und so weiter. Und das will ich ja nicht und das tut ja so weh und da muss ich ja emotional werden und so weiter. Nein, musst du gar nicht. Denn was die alle übersehen ist, die haben vielleicht ein 100.000 Euro Depot, aber sie sind in der Lage noch 1,6 Millionen Euro zu verdienen. Ja, also das heißt, die haben 100.000 Euro, aber die haben ja auch noch weitere Einkünfte in ihrem Leben. Die haben jeden Monat, jedes Jahr noch ein Einkommen, dass die generieren. Ja, also, und das ist meistens dann auf die Lebenszeit gerechnet nochmal sehr, sehr viel mehr wert als dieses Vermögen in Aktien, als dieses kleine Vermögen in Aktien, ja. Also der durchschnittliche Deutsche verdient schon 1,6 Millionen Euro in seinem Leben und wenn du dann nochmal Selbstständiger bist oder Unternehmer bist, ja, dann spielen also 100.000 Euro in deinem Aktiendepot überhaupt keine Rolle mehr, weil das ist einfach so eine geringe Summe in deinem Aktiendepot, dass sich das eigentlich gar nicht lohnt, da irgendwie über das Risiko nachzudenken. Natürlich, wie immer, wenn du Ahnung hast, wenn du auf Rendite bist und wenn du eben bereit bist, viel Zeit da reinzustecken. Ja. Und es gibt natürlich keine Garantien. Also dafür ist der Aktienmarkt nicht da, dir Garantien zu geben. Das ist Schwachsinn, ja. Also es wird halt immer geguckt auf die Depot-Diversifikation, aber es wird halt oft übersehen, was du alles in deinem Leben noch oder wie viel Geld du in deinem Leben noch verdienst oder verdienen kannst, ja. Und wenn du davon ausgehst, dass die Welt immer besser wird, dann brauchst du dir eigentlich darum keine Sorgen zu machen, ja. um irgendwelche Depotabsicherungen oder um ein Risiko oder sonst was. Und die Welt wird tatsächlich immer besser, nur unsere Medien verkaufen das eben anders, ja. Also der weltweite Hunger geht runter. Die Leute haben eine immer bessere medizinische Versorgung. Es gibt immer weniger Kindstod. Es gibt immer weniger Analphabeten und so weiter. Also es gibt auch immer weniger Kriege. Wir hören nur von diesen Kriegen im Fernsehen, ja. Ja, also die Welt wird immer besser. Ja, es gibt auch immer mehr Menschen auf der Welt. Ja, es werden mehr neue Menschen geboren als sterben. Ja, und so weiter. Ja, also die Welt wird immer besser sozusagen. Es macht sozusagen keinen Sinn, nicht zu investieren in die Welt. Ja, in die Welt und in sein eigenes Aktienportfolio. Ja. Das macht eben keinen Sinn. Und da möchte ich eben auch noch mal was anderes aufgreifen, eine andere Sache, die eben auch oft genannt wird oder die ich häufig sehe, die ich auch bei mir entdeckt habe, ganz, ganz schlimmer Fehler und ganz, ganz schlimme Sache ist, man hat zum Beispiel ein Aktiendepot aus 20 Aktien, a 5%. In jeder Aktie hast du eben 5% Positionsgröße. Ja, beim 100.000 Euro, 5% Positionsgröße sind 5.000 Euro, a 20 Aktien. So, und was jetzt eben hier passiert, ist eine Aktie spinnt rum. Ja, eine Aktie fällt eben um 30%. Und was wird jetzt eben gemacht? Es wird sich eben ganz, ganz stark auf diese eine Aktie konzentriert. Ja, es wird eben geguckt, oh, da muss ich jetzt nachkaufen, die muss ich jetzt nochmal analysieren und da muss ich jetzt nochmal gucken, was ich da mache und dies und das und jenes. Ja, und für mich ist das alles ein Rat Race. Ja, du musst dich nicht um diese eine Aktie kümmern, die 30% gefallen ist, meiner Meinung nach. Ja, warum? Weil dein Depot als Maschine funktioniert. Ja. Wenn eine Aktie da 30% gefallen ist, wie viel hat dann dein gesamtes Depot verloren? 1, 2%. Ja, und willst du jetzt dein Depot nachkaufen wegen 1, 2%, ja? Also dann wirst du nicht mehr fertig, dein Depot irgendwie zu organisieren, zu strukturieren und dein Depot irgendwie, oh, ja, gut aufzustellen. Also du schaffst es dann nicht mehr irgendwie noch Herr der Lage zu werden. Und dann musst du ja auch groß nachkaufen in diesen Aktien, ja, damit sich das überhaupt lohnt, das Verbilligen, ja, das Nachkaufen von Aktien, damit sich das überhaupt lohnt, dann musst du groß nachkaufen. So, dann hast du eine Position übergewichtet, ja, die nachher irgendwie dein ganzes Konzept durcheinander bringen könnte, dein ganzes Konzept der Diversifikation. Und das zeigt schon wieder, Diversifikation ist hier schon wieder, haut nicht hin, ja. Dann hast du die eine Aktie groß übergewichtet, aber ja, ausgerechnet die Aktie, die eben auch noch verliert und dann macht eben dein Depot so eine Performance wie diese eine Aktie, denn dein Depot entwickelt sich immer nach deinen größten Positionen. Ja, also wenn deine größten Positionen 8% pro Jahr machen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Gesamtdepot 8% macht. Ja, weil ist ja logisch, weil du dort eben am meisten investiert bist. Ja, also für mich, ich nenne sowas immer Rat Race, ja. Und auch diesen Kümmerkomplex. Man muss sich immer um alle Aktien gleichermaßen in seinem Aktiendepot kümmern. Klar, man sollte schon mal drauf gucken und man sollte da schon informiert sein. Aber das eben geht nur mit wenigen Aktien, meiner Meinung nach. Ja, weil ich kann nur bei wenigen Aktien das komplette Modell verstehen, da die Nachrichten verfolgen, die Quartalsberichte verfolgen und so weiter. Ja. Und ja. Mein liebstes Szenario. Was ist mein liebstes Szenario? Mein liebstes Szenario ist jetzt ein konzentriertes Portfolio aus maximal 10 Aktien. Ja, wenn es mehr werden sollten, wegen eventuellen Chancen am Aktienmarkt, würde ich halt immer wieder verkaufen. Und mein liebstes Szenario ist eben dieses konzentrierte Portfolio aus 10 Aktien. Plus ich hätte halt gerne immer drei Top-Aktien. Drei Top-Aktien, in die ich investieren kann. Das heißt, drei aktuelle Chancen, wo ich sage, da kann ich jetzt rein investieren. Und in diese drei Aktien würde ich halt monatlich 2 bis 4% meines Aktiendepots investieren. Das heißt, eben meine Sparrate aufteilen. Also ich habe dann eben eine Sparrate von 2% meines Depots, baue mir eben so mein Depot auf. 2 bis 4% werden dann eben geteilt durch diese drei Top-Aktien. Da würde ich dann eben monatlich rein investieren. Das kann man dann auch mal gleich gewichten bei diesen drei Aktien. Ja, und ja. So dauert der Depotaufbau natürlich auch ein bisschen länger, 40 bis, ja, oder sagen wir mal 48 bis 60, 70 Monate, kommt drauf an, ja. Aber wieder Regel Nummer 1, verliere kein Geld, Regel Nummer 2, denke an Regel Nummer 1. Und Überraschung, irgendwann wird das nicht mehr aufgehen, dass du 2 bis 4% deines Portfolios investierst, weil du irgendwann gar nicht mehr so viel Geld hast zum Investieren und das kommt dann eben auch nicht mehr rein über Dividenden und so weiter. Dann ist es dann irgendwann eben nur noch 0,8%, was du jeden Monat investierst und so weiter und so fort. Also hier eben in diesem Szenario wäre dann eben auch keine Cashquote, denn Cash ist immer das schlimmste anzunehmende Investment, was dir passieren kann, weil du hast eben die Negativzinsen. Ja, wir denken mal an Deutschland, also ich bin noch relativ jung, ich habe schon mehrere Währungen mitgemacht und ja, damit verlierst du immer Geld, aber die Firmenanteile bleiben so gesehen immer gleich. Und meine Firmenanteile werden sogar immer mehr wert, obwohl ich keine neuen Aktien kaufe. Warum? Weil meine Unternehmen, in die ich investiere, haben eben eine sinkende Anzahl von Aktien. Ja, also die kaufen, machen Aktienrückkäufe, die haben Aktienrückkaufprogramme. Und alle Aktien, die ich jetzt hier genannt habe heute, bis auf Realty Income, haben eben Aktienrückkäufe, also Aktienrückkaufprogramme und ja, kaufen eben auch Aktien langfristig zurück. Und damit steigert das auch wieder den Shareholder Value. Also das steigert eben auch wieder meinen Wert, ja. Und das ist eben so mein Top-Szenario, ja. Einfach 3 Aktien, die ich habe, wo ich immer rein investieren kann. Auch das habe ich nicht immer, aber das geht sich alles schon aus und ich mache mir keine Sorgen. Wenn es Geld weg sein sollte, dann ist es eben weg, ja, also dann geht die Welt nicht unter, weil dann im nächsten Tag geht dann trotzdem wieder die Sonne auf und das Gras wird auch weiter wachsen und ja, ne, der Himmel wird blau sein und so weiter. Da geht die Welt da nicht davon unter, sag ich mir. Immer unter diesen ganzen Bedingungen, die ich eben heute genannt habe, ja, dass du Zeit hast, dass du Wissen hast, dass du das, ja, dass du weißt eben, wie du eben dein Leben verbringst, dass du eben Werte schaffst und dafür bezahlt wirst, ja, und all sowas. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei diesem Podcast dabei gewesen bist. Das soll es heute mal gewesen sein in Sachen Einzelaktie, Diversifikation und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann in einem meiner anderen Podcasts hoffentlich, oder wir hören uns besser gesagt. Tschüss, macht's gut.